Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Aha, schön. Danke. Ja, Eugen hat das ja schon angekündigt, worum es heute Morgen gehen soll, um die Gemeinschaft. Und jetzt hat er das so ein bisschen vorweggenommen, aber wenn ich jetzt die Frage stellen würde, warum sitzt du heute Morgen gerade in diesem Gottesdienst? Also warum sitzt du hier? Weil du dich hier wohlfühlst. Ich denke, was ist deine Gemeinde? Weil ich muss, nee. Zur Ehre Gottes, ja. Ich glaube, der eine oder andere würde auch antworten mit, weil ich hier Gemeinschaft habe. Aber jetzt könnte ich ja provokativ fragen, warum bist du denn heute Morgen nicht beim Fußballspiel oder beim Pilates oder was du sonst auch so gerne machst? Und warum bist du genau gerade hier heute Morgen in diesem Gottesdienst? Woanders könntest du auch Gemeinschaft haben. Und ich denke, dass der eine oder andere schon weiß, worauf ich hinaus möchte. Und ich möchte jetzt einfach auch gleich dafür beten, dass dieses Thema Gemeinschaft, echte geistliche Gemeinschaft, dass wir das heute Morgen noch mehr und tiefer verstehen dürfen, welches Geschenk das auch ist. Und ich bete zum Anfang des Gottesdienstes oder der Predigt noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, ja, dass du der Stifter echter und wahrer Gemeinschaft bist. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und uns zu dir hin versammeln dürfen. Danke, dass du derjenige bist, der deine Gemeinde baut. Und ich bitte dich, dass wir hier dieses Geschenk der Gemeinschaft, das du uns gegeben hast, dass wir das heute Morgen noch tiefer und besser begreifen dürfen. Amen. Ja, wenn man so über dieses Thema Gemeinschaft nachdenkt, dann kommt man früher oder später auch an einem gewissen Buch nicht wirklich vorbei. Vielleicht kennt es der eine oder andere von Dietrich Bonhoeffer, das heißt Gemeinsames Leben, wo er sehr viele, sehr wertvolle und auch teilweise sehr komplexe Gedanken auch über dieses Thema Gemeinschaft hat. Und ich werde ab und zu mal auch aus diesem Buch zitieren, weil ich denke, dass da auch sehr viel Wertvolles drin steckt, was er so für uns auch da entpackt. Und ich steige hier einmal auch mit einem Zitat von ihm ein über die christliche Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen, einmaligen Begegnung bis zur langjährigen, täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Und ich glaube, damit haben wir schon sehr den Kern erfasst. Und ich glaube, wenn ich jetzt da wirklich in die Runde gefragt hätte, ja, was macht uns denn jetzt aus? Was ist denn der Unterschied? Dann hätte vielleicht der andere auch gesagt, Jesus macht den Unterschied. Und das ist eben tatsächlich so, dass Jesus derjenige ist, der die Gemeinschaft stiftet und der Grund dessen, warum wir heute Morgen auch alle hier sind. Ich möchte aber auch noch das Ganze in so einen relativ großen und weiten Bogen quasi von 1. Mose bis Offenbarung nochmal etwas einbetten und uns eine kurze Einführung geben, wie die Gemeinschaft sich entwickelt hat über die Zeit. Und wir sehen, dass Gott sehr gemeinschaftsfördernd ist und dass wir als Menschen das nicht unbedingt immer so erwidern. Und ich denke, viele wissen, wie es am Anfang auch die Bibel beginnt. Gott schafft den Menschen und sie leben in der Gemeinschaft. Und es gibt eine Stelle, die verdeutlicht das an der Stelle auch nochmal. Und zwar steht das in 1. Mose 2, 19. Ich lese das eben vor. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Also stellt euch das mal vor. Garten Eden, perfekte Schöpfung. Gott schafft so die Tiere und stellt sie dem Menschen so vor und sagt, okay, wie würdest du das nennen? Schon irgendwie einen Ausdruck von Beziehung, ne? Unmittelbare Beziehung, Gott, Mensch, unmittelbares Reden miteinander. Wer weiß, wie es weitergeht, ich denke, das wissen die meisten von uns, weiß, dass diese Gemeinschaft relativ schnell zerstört wird. Und zwar steht dann in 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Also eigentlich wieder ein Ausdruck von Gemeinschaft. Gott wandelt im Garten und sie hören seine Stimme. Wer würde nicht mal gerne Gottes Stimme so wirklich auditiv hören? Aber zu dem Zeitpunkt ist schon was passiert. Zu dem Zeitpunkt ist diese Beziehung schon zerbrochen. Und Adam und Eva haben genau diese eine Sache getan, von der Gott ihnen gesagt hat, dass sie sie genau nicht tun sollen. Und die Konsequenz ist eben auch, dass diese Gemeinschaft ja gestört wird, dass sie auch aus dieser unmittelbaren Gemeinschaft von Gott entfernt werden. Und so zerbricht mit dem Sündenfall auch die Gemeinschaft. Und dann geht es eben weiter und da steht, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war, also Adam und Eva. Und er vertrieb den Menschen und ließ sie östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des Blitzen des Schwertes, um den Baum des Lebens zu bewachen. Also an der Stelle ein Bruch, auch in der Beziehung und in der Gemeinschaft. Und es beginnt da ja eine sehr tragische Geschichte, in der die Menschen hart arbeiten müssen, in der die Frau unter Schmerzen Kinder gebärt und mit allen Konsequenzen eben, die dieser Fall eben mit sich bringt. Und es kommt ja eben auch sehr schnell zum ersten Mord, in dem Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Und das, was da an der Stelle mir noch so bewusst geworden ist, dass Gott davor mit ihm im Gespräch ist. Also Gott erkennt schon, Kain, was hast du vor? Und spricht ihn darauf an. Und Kain tut es trotzdem. Kain erschlägt trotzdem seinen Bruder. Und selbst danach haben Kain und Gott ein Gespräch, also auch diese Unmittelbarkeit. Aber es wird klar, ja, der Mensch entscheidet sich immer wieder auch bewusst gegen Gott, gegen Gottes Gebote und gegen die Gemeinschaft mit ihm. Und was dann passiert, ist eine lange Episode und da werde ich jetzt nicht in jedes Detail eingehen, aber es ist eben ein Auf und Ab. Die Propheten, das Volk Israel geht immer wieder hin und her. Ab und zu gibt es eben Leute, die auch wirklich Gott vertrauen, denen Gott auch begegnet, wie eine Mose. Gottes Gegenwart wird auch sichtbar, tatsächlich in der Wolkensäule, in der Feuersäule oder auch in der Bundeslade. Das würde man sich vielleicht auch manchmal wünschen. Aber trotzdem geht es immer wieder hin und her und das Volk findet immer neue Götzen, die man anbeten kann, die ihnen irgendwo mehr versprechen als Gott. Ja, und das geht dann so weit, dass dieses Volk Israel, es wird mehrfach gewarnt, dass es dann auch in die Verschleppung geht. Und dann beginnt eine sehr lange Zeit, in der auch Gott schweigt sozusagen, auch in der wir in der Bibel nicht so viel finden. Also 400 Jahre bevor Jesus kommt, finden wir nicht wirklich viel, wo berichtet wird, dass Gott eben zu den Menschen spricht. Und dann kommt Jesus und Jesus ändert alles und er stellt auch diese Gemeinschaft wieder her. Und ich glaube, da können wir auch sehr dankbar dafür sein, dass es jetzt sich nicht nur auf das Volk Israel beschränkt primär, sondern dass auch wir, ich gehe mal davon aus, wir sind zum größten Teil nicht unbedingt von der Abstammung her jüdisch, dass auch wir als Heidenchristen auch in dieser Gemeinschaft sein dürfen. Und Jesus, das muss man sich auch mal vorstellen, das ist, ja, ich finde das immer noch unbegreiflich und das ist auch das, was wir ja auch an Weihnachten feiern, dass Jesus in diese Welt kommt, dass er Mensch wird, dass er auch diese perfekte Gemeinschaft, die er hat mit dem Heiligen Geist und mit Gott, dem Vater, dass er sie wirklich verlässt. Ja, also er hat es eigentlich ziemlich gut, sehr gut, besser geht es eigentlich gar nicht und er verlässt eben diese perfekte Gemeinschaft, um zu uns zu kommen, um uns zu retten. In Johannes 1, Vers 14 wird es so beschrieben, und das Wort, das ist ein Synonym für Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus ist derjenige, der diese Gemeinschaft wieder herstellt an der Stelle. Und in Johannes 11 steht dann, und Jesus stirbt nicht für das Volk, also das Volk Israel allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Also die zerstreuten Kinder Gottes, das schließt eben uns auch mit ein. Und wie Eugen das schon gesagt hat, danach geht's so richtig rund. Jesus stirbt, er steht wieder auf, seine Himmelfahrt, und er schickt den Heiligen Geist. Und dann passiert das, was Eugen schon beschrieben hat. Der Petrus, der hält so eine sehr vollmächtige Predigt, das kann man in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Und dann entsteht, das ist wie so eine Initialzündung, dann entsteht die Gemeinde Gottes. Und da gibt es so ein paar Sachen, die würde ich gerne rausgreifen. Und zwar ist es in Apostelgeschichte 2, einmal in Vers 42 steht: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Habt ihr es rausgefiltert? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Alles Dinge, die wir heute auch praktizieren, auch heute noch. Ja, also die Lehre der Apostel, die Predigt, aber eben auch sich unter das Wort Gottes stellen, auch zu fragen, was bedeutet das Wort Gottes, und sich gegenseitig auch darin zu ermutigen. Die Gemeinschaft, das, was wir jetzt heute haben, was wir in einem Hauskreis haben oder was wir auch in im persönlichen Austausch, im persönlichen Treffen haben dürfen. Das Brotbrechen, das Abendmahl, was wir einmal im Monat hier feiern. Das Gebet, was auch ein sehr wichtiger Bestandteil auch des Gottesdienstes ist, aber auch unseres Lebens als Christen. Und das Lob Gottes, das steht dann in Vers 47. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie lobten Gott, Gottes Lob. Und das kann unterschiedlich aussehen. Man kann Gott mit Worten loben, man kann ihm danken, aber man kann es eben auch mit Liedern tun, wie wir das heute Morgen auch getan haben. Und das sind so einige Eigenschaften, die sich nicht wirklich verändert haben, wo wir auch immer noch in dieser Tradition, dieser Urgemeinde stehen und diese Elemente der Gemeinschaft auch zusammen leben dürfen. Ja, wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo wir uns auch Gedanken machen wollen, was bedeutet das denn, die geistliche Gemeinschaft? Also ich nenne das jetzt mal geistliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die wir als Christen haben. Und ich habe das eingangs auch schon erwähnt, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Und das ist, glaube ich, das können wir uns mal abspeichern. Es geht in der Gemeinschaft primär um Jesus Christus. Es ist nett und es ist sehr schön, dass wir hier zusammen sind. Und ich glaube, die meisten von uns gehen auch gerne hier hin und treffen auch gerne Leute, die man auch gerne hat. Aber es geht eben primär um Jesus Christus. Und das ist ja auch eben das, was uns von anderen Gemeinschaften signifikant unterscheidet. Und Bonhoeffer beschreibt das so: Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Das bedeutet, wir können uns auch eben auf unsere Errettung nichts einbilden. Es geht auch wieder allein um Jesus Christus. Es geht weiter darum: Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von seiner eigenen Gerechtigkeit fühlt. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Es geht auch nicht, auch in dieser Gemeinschaft, nicht darum, was ich fühle, ob ich mich schuldig vor Gott fühle, ob ich mich gerecht vor Gott fühle. Wichtig ist, was Gott mir in seinem Wort sagt. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und da auch uns gegenseitig dazu ermutigen. Und es stellt sich vielleicht für den einen oder anderen auch die Frage: Warum brauchen wir das eigentlich? Ich kann ja auch selber in Gottes Wort gucken. Die Bibel ist verfügbar, wofür wir auch sehr dankbar sein können. Ich kann ja mein Leben als Christ vielleicht auch so alleine leben. Ich kann mir online auch Predigten anhören. Warum brauche ich denn jetzt die Gemeinschaft? Und eine ganz einfache Antwort darauf ist: Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns als Wesen geschaffen, die sein Ebenbild sind, mit denen er Beziehungen haben möchte. Und er hat die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde ist keine Erfindung, die wir irgendwie machen oder gemacht haben, sondern es ist von Jesus Christus selbst ist das eingesetzt, dass wir so ja, uns treffen und Gemeinschaft haben sollen. Also ganz simpel, wir brauchen Gemeinschaft, weil Gott es so vorgesehen hat. Ich gehe da noch ein bisschen weiter ins Detail. Ich zitiere nochmal, Tod und Leben des Christen liegen nicht in ihm selbst beschlossen, sondern er findet beides allein in dem Wort, das von außen auf ihn zukommt, in Gottes Wort an ihn. Der Christ ist angewiesen auf das Wort Gottes, das ihm gesagt oder verkündigt wird, ist nach außen auf das ihm zukommende Wort ausgerichtet. Vielleicht etwas komplex ausgedrückt, aber das kommt von außen auf uns zu. Also das Wort Gottes, wir brauchen es, dass wir es lesen, aber auch, dass es uns verkündigt wird. Und wir Christen und jeder Christ braucht andere Christen auch als Verkündiger, auch als Ermutiger oder auch als Ermahner. Und es muss immer und immer wieder uns zugesprochen werden. Und ich denke, ihr kennt das auch, ja, dass man auch relativ schnell Dinge vergisst oder auch, wenn man ja nicht in der Gemeinschaft lebt, dass man dann vielleicht Verhaltensweisen entwickelt, auch vielleicht ein paar komische Ansichten entwickelt, weil man eben nicht in dieser Gemeinschaft lebt und dann vielleicht auch nicht dieses Korrektiv hat, auch vielleicht diese Ermahnung erlebt oder auch wirklich merkt, okay, es gibt auch andere Menschen, die auch die Bibel lesen, die sich tiefe Gedanken machen und dass es auch wertvoll ist, sich darüber auszutauschen. Ja, und was bedeutet das jetzt? Was bedeutet echte geistliche Gemeinschaft? Und es gibt in diesem Buch Gemeinsames Leben von Bonhoeffer gibt es so eine Unterscheidung, die er macht, die jetzt nicht unbedingt direkt aus der Bibel abzuleiten ist, aber die ich doch relativ hilfreich finde und die uns auch hilft zu verstehen, okay, was ist denn jetzt der Unterschied? Warum, was sind die Merkmale auch einer wirklichen geistlichen, christlichen Gemeinschaft und was sind Merkmale einer, ja, wie er das nennt, menschlich-seelische Gemeinschaft? Und was unterscheidet uns da voneinander? Und er trifft eben diese Unterscheidung zwischen der geistlichen Gemeinschaft und der menschlich-seelischen Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die besteht auch nicht darin, dass wir alle dasselbe tun, dasselbe denken, die gleichen Ansichten in allen Themen haben, die gleichen Lieder mögen oder auch aus derselben Kultur kommen, sondern es geht um Jesus Christus. Und ich mache mal diese Unterscheidung auf zwischen geistlicher und menschlicher Gemeinschaft. Der zentrale Punkt von geistlicher Gemeinschaft ist, dass Jesus Christus die Mitte ist und dass er die Verbindung ist von uns allen. In der menschlichen Gemeinschaft geht es um die persönlichen Wünsche, um Sympathien, Emotionen. Das Ziel der geistlichen Gemeinschaft ist, dass der Leib Christi aufgebaut wird, dass die Gemeinde gebaut wird. Der menschlichen, seelischen Gemeinschaft geht es vor allem um die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen. In der geistlichen Gemeinschaft geht es darum, dass wir Liebe haben untereinander, die sich hingibt, so wie Jesus sich hingegeben hat. Der menschlich-seelischen Gemeinschaft geht es um gegenseitige Liebe, aber es ist eher eine Transaktion. Also ich gebe dir was und ich bekomme von dir etwas. Und so gibt es eben viele Unterschiede auch in dieser Gemeinschaft. Aber das Essentielle ist eben, dass Jesus Christus für uns derjenige ist, der diese Gemeinschaft stiftet. Und dass es auch unabhängig ist, ob wir jetzt alle Menschen sympathisch finden oder nicht, sondern dass wir als allererstes auf Jesus gucken. Und dass daraus alles andere entsteht. Das heißt also, wenn wir auf Jesus schauen und seine Liebe erfahren und verstehen, was er für uns getan hat, dass daraus dann auch unsere Liebe für unsere Mitmenschen und auch für unsere Geschwister in der Gemeinde fließt. Und deswegen muss man diese Gemeinschaft, wenn sie auf Jesus fokussiert ist, nicht machen oder künstlich irgendwie erschaffen. Sie ist da, wenn wir uns auf Jesus ausrichten und wenn wir das tun auch was dort beschrieben ist. Und das ist eben der wichtige Punkt, dass wir uns auf Christus fokussieren. Und wenn das passiert, dann erwächst daraus auch wirkliche, echte geistliche Gemeinschaft. Dann sind wir nicht einfach nur ein Interessensverein, sondern dann sind wir Gemeinde Christi, die auf ihn ausgerichtet ist und die auch ein ewiges Ziel hat. Ich will noch auf ein paar Merkmale eingehen, die auch so eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft ausmachen. Da ist auf der einen Seite die aufopfernde Liebe. Und das ist nichts, was auch erstmal aus uns herauskommt, sondern das ist auch was wir bei Jesus sehen und was dann, dadurch, dass wir sehen, dass wir von Jesu Liebe gefüllt sind, das ist das, was dann aus uns heraus fließt. Das ist quasi das Resultat. In Johannes 13, 34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ich sage es nochmal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Was kommt zuerst? Jesus sagt hier, wie ich euch geliebt habe. Das ist das, was zuerst kommt. Und danach daraus fließt, dass wir einander lieben können. Und dann geht es noch weiter in Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, das ist ein Kernmerkmal auch dieser Gemeinde. Und was Eugen auch gesagt hat, ja, es gibt Leute, die kommen hierher und sagen, ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich angenommen. Ich kann diese Liebe, die von Jesus her fließt, die kann ich hier spüren und erleben. Hebräer 10, 23 steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn Jesus ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Also auch wieder die Gemeinschaft, die Liebe, die von Jesus her kommt. Und wir dürfen uns auch gegenseitig daran ermutigen, Liebe untereinander zu haben und auch zu guten Werken, also einander auch Gutes zu tun. Und wir dürfen diese Hoffnung auch, die wir in Jesus haben, die dürfen wir auch bekennen, ja, festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Denn wir wissen, dass Jesus treu ist, weil er uns diese Verheißung gegeben hat. Deswegen dürfen wir uns auch gegenseitig anspornen. Nicht weil Gott, weil wir gerecht wären vor Gott, sondern weil wir bewegt sind von der Liebe Gottes, die er uns zukommen lässt. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der, denke ich, auch seine Berechtigung hat. Weil ich glaube, es ist auch im Erfahrungshorizont der meisten von uns, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft unperfekt ist. Dass ich auch in der Gemeinde schon Verletzungen erlebt habe. Dass es Menschen gibt, mit denen ich gerade vielleicht nicht so gut zurechtkomme. Dass trotz der Liebe, die Jesus hat, wir uns bewusst sind, dass wir immer noch ja, in einer gefallenen Welt sind, wenn wir uns auch an diese Chronologie erinnern. Ja, wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt und wir haben Gemeinschaft, aber wir sind immer noch, ja, wir sind begnadigt, begnadigte Sünder, aber eben immer noch Sünder, die ihr Leben miteinander teilen. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir das, was wir jetzt, ja, dass wir unsere Ansprüche auch nicht zu stark auf unsere Geschwister projizieren und sagen, du musst mich so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, weil das ein Anspruch ist, dem wir auch, selbst wenn wir die Gnade und die Liebe von Christus haben, dem wir nie gerecht werden können. Und deswegen brauchen wir auch als Geschwister untereinander Gnade miteinander und dürfen aber auch diese Themen auch zu Jesus bringen. Und wir dürfen auch Missstände, die es gibt in der Gemeinde, dürfen wir auch in Liebe und Wahrheit ansprechen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir ultimativ harmonisch sind, sondern dass wir mehr zu Christus hinwachsen und dass wir Christus ähnlicher werden. Und es geht eben auch darum, dass wir unseren Blick von uns wegrichten, vielleicht auch von unserer eigenen Verletzung und da auch hin zu Jesus schauen und wissen, dass er denjenigen, die uns etwas angetan haben, vielleicht, die uns unfair behandelt haben, dass er ihnen gnädig ist, aber auch, dass er uns in unserer Fehlbarkeit ebenfalls gnädig ist. Ein weiterer Punkt ist, dass wir hier jetzt zusammen sind, aber wir sind eben nicht abgesondert von dieser Welt. Ja? Also wir leben hier mitten in Bonn-Beuel und diese Gemeinde ist ja auch sehr bewusst für Bonn-Beuel gegründet worden, damit sie hier ein Licht ist. Ja? Sonst könnten wir uns ja auch irgendwo in einem abgelegenen Kloster treffen und sagen, bloß raus aus der Welt. Nein, wir sind in diese Welt gesandt, auch mit all ihren Problemen. Genauso wie Jesus in diese Welt gekommen ist, sind auch wir als Gemeinde ganz bewusst in dieser Welt unterwegs. Und ich hatte vorhin so ein Bild im Kopf, dass das auch so ein Sonntagmorgen oder so ein Hauskreis kann eigentlich sein wie so ein Hafen, wo wir auftanken dürfen, wo wir uns wieder neu ausrichten dürfen. Aber dann, auch unter der Woche, sind wir vielleicht nicht unter Geschwistern, sondern wir sind auch in dieser Welt unterwegs. Und da schreibt Matthäus 5,14 auch sehr schön, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man entzündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auf der einen Seite sind wir nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind eben noch in dieser Welt auch als Licht gesendet. Und das ist eben auch eine gute Sache, dass wir nicht nur hier sind, das ist sehr gut, dass wir hier sind, auf jeden Fall, aber wir sind auch in die Welt gesandt, in unser Umfeld, das Jesus eben noch nicht kennt. Und wir sind und wir können auch Wegweiser Gottes sein zu Jesus hin. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr schön finde, ist, dass sich heute Morgen, sonntags insgesamt, die weltweite Gemeinde von Gott versammelt, überall auf der Welt. Dass wir wissen dürfen, heute nicht nur in Bonn, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit versammelt sich Gottes Gemeinde. Und wir haben weltweit Geschwister auf allen Kontinenten, die zu Jesus beten, die ihn ehren, die ihn preisen. Und ja, es gibt diesen Abschnitt eben in 1. Korinther 12, das war auch eben die Schriftlesung. Da geht es ja eben auch um diesen ganzen Leib. Und da steht in Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Also wir dürfen uns freuen, wenn Gemeinde wächst. Und ja, es ist auch schön zu sehen und wenn man jetzt auch sogar ein paar Statistiken anschaut, es scheint wirklich wieder so ein geistlicher Aufbruch auch zu passieren in einigen Ländern, dass junge Menschen zum Glauben kommen, was davor eher weniger der Fall war. Aber auch auf der anderen Seite haben wir genauso Anteil am Leid der Christen. Ich weiß nicht jetzt nicht, wer die Nachrichten so verfolgt hat, aber in Nigeria zum Beispiel, aber auch an vielen anderen Teilen der Welt werden Christen brutal verfolgt und auch getötet für ihren Glauben. Und das sollte uns auch bewegen, schmerzen. Wir sollten Fürbitte halten und auch uns überlegen, wie wir sonst unterstützen können. Und das ist auch schön zu wissen, wenn man mal, ich weiß jetzt nicht, wer diese Erfahrung schon mal gemacht hat, wenn wir irgendwo anders unterwegs sind. Ich suche eine Gemeinde und ich finde Leute, die Jesus auch lieb haben und ich kann sofort eine ganz andere Ebene, ich habe sofort eine ganz andere Ebene mit diesen Menschen, als wenn wir Jesus nicht hätten. Das heißt, ich kann überall auf die Welt gehen, außer jetzt wirklich in Kontexte, wo vielleicht es die sehr unerreicht sind und kann Geschwister finden und kann mit ihnen wirklich auch geistliche Gemeinschaft haben. Das ist das, was wir auf dieser Erde haben erleben können an geistlicher Gemeinschaft. Das ist aber noch nicht das Ende und ich will da uns auch noch mal zum Schluss den Blick so ein bisschen weiten, dass wir und dass uns auch eine vollkommene Gemeinschaft erwartet in Gottes Herrlichkeit. Die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen, ist eben ein Geschenk von Gott. Auch keine Selbstverständlichkeit übrigens. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Christ überall auf der Welt diese Art von Gemeinschaft erleben darf, wie wir sie heute Morgen erleben dürfen. Es gibt Christen, die einsam sind, in der Verfolgung leben, vielleicht auch eingesperrt sind, die diese Art von Gemeinschaft nicht erleben können. Und wir sind eben in dieser Zwischenzeit. Wir dürfen Jesus haben, wir dürfen wissen, dass er ja das Zentrum ist und dass wir zu ihm hinleben. Aber wir sind immer noch in einer Zwischenstation. Und die Offenbarung, die gibt uns da so einen kleinen Einblick, wie es aussehen wird, wenn wir wieder auch in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott sind, wie es am Anfang auch der Fall war. Und ich lese dazu einmal aus Offenbarung 21. Geht es um den neuen Himmel und die neue Erde. Da spricht eben Johannes, was er sieht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und Bonhoeffer sagt dazu noch, sind wir aber mit der ganzen Gemeinde in Christus erwählt und angenommen, so gehören wir auch miteinander in Ewigkeit zu ihm. Das muss man sich mal vorstellen. Die wir in seiner Gemeinschaft leben, werden einst in ewiger Gemeinschaft bei ihm sein. Wer seinen Bruder oder seine Schwester ansieht, ihr könnt ja mal nach rechts und nach links schauen, soll wissen, dass er ewig mit ihm vereinigt sein wird in Jesus Christus. Was für eine starke Zusage. Und ich weiß auch gar nicht, also mir ist das zumindest nicht immer bewusst, dass das auch diese Perspektive ist und dass wir dieses Leben eigentlich nur so ein Schnipser ist und dass es danach noch eine ewige Gemeinschaft gibt und dass Gott auch sagt, er wird bei uns wohnen, er wird sein Zelt bei uns aufschlagen und wir werden diese Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist unvorstellbar. Aber auch eine sehr unvorstellbar gute Perspektive. Damit schließe ich dieses Thema so ein bisschen ab, aber ich möchte auch noch vielleicht dich ansprechen, wenn du jetzt sagst, was ist eigentlich mit mir? Bin ich jetzt schon Teil dieser Gemeinschaft? Vielleicht sitzt du hier drin und denkst, ich weiß noch nicht so ganz genau, was das mit diesem Jesus auf sich hat, was er für mich getan hat, was es bedeutet, irgendwo mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann will ich dich einladen, dass du mit uns ins Gespräch kommst, mit Eugen, mit Fabian oder mit jemandem, dem du vertraust. Einfach auch diese Fragen stellst und sagst, hey, ich möchte auch zu dieser Gemeinschaft gehören. Ich möchte auch zu der Gemeinschaft gehören, die Jesus nachfolgt. Dann möchte ich ermutigen, dass du auch heute mit deinen Fragen auf uns zukommst und ja, wir darüber reden können, was es bedeutet und darüber auch ins Gespräch kommen können. Und ich würde jetzt noch gerne eine Sache machen, und zwar auch etwas praktizieren, was wir heute schon praktiziert haben, aber auch ganz spezifisch einfach auch für die Gemeinschaft beten, für die Gemeinschaft, für den Leib Gottes Christi beten. Und wir können das gerne auch als Gemeinschaft tun. Ich würde so ein paar Sachen eben vorlesen, wofür wir auch dankbar sein können und dürfen und wo wir auch Fürbitte leisten können. Und dann dürfen wir gerne auch gleich aufstehen und laut auch dafür beten. Zum einen dürfen wir dafür danken, dass Jesus der Grundstein ist und dass er das Ziel ist, dass er diesen Weg für die geistliche Gemeinschaft eröffnet und freigemacht hat, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Dass wir Teil von Gottes weltweiter Familie sein dürfen, hier als Ortsgemeinde. Für die Gnade, die wir auch erleben dürfen durch Jesus Christus. Auf der anderen Seite dürfen wir auch oder sollen wir auch für den leidenden Teil des Leibes beten. Und da ja, würde ich auch bitten, dass ihr auch für die verfolgten Geschwister betet. Ich hatte Nigeria kurz erwähnt, aber es gibt auch in vielen anderen Teilen der Welt verfolgte Geschwister. Und dafür, dass wir auch als Gemeinde hier und jeder Einzelne, dass wir den Fokus auf Jesus richten, bevor wir den Fokus auf unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche richten. Dass es wirklich darum geht, dass wir Jesus im Fokus haben und dass daraus alles andere fließt. Und dafür, dass, was auch in der Apostelgeschichte steht, dass Gott hinzutut, dafür wollen wir auch beten, dass er Wachstum schenkt für Gottes Leib weltweit. Lass uns gerne aufstehen, in lauten Gebeten und ich werde dann den Abschluss machen.